Mitunter gehen diese Syndrome tatsächlich der Tumorentstehung über Monate, zum Teil auch über Jahre voraus. Tatsächlich ist es die häufigste Ursache für das SIADH.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema paraneoplastische Syndrome. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Lambert Eaton, Pierre-Marie Bamberger, Trousseau. Solche Eigennamen vor paraneoplastischen Syndromen gibt es viele, mindestens genauso viele Fragezeichen gehen aber auch häufig mit diesen Syndromen einher. Wir knöpfen uns daher heute einige davon vor. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Erkennen der paraneoplastischen Syndrome. Zum Teil gehen die den manifesten Malignomen nämlich um Jahre voraus. Wir haben es ja eben zu Beginn schon gehört. Und wer sie erkennt und richtig einordnet, kann Betroffenen sehr helfen. Als Expertin begrüße ich heute Dr. Sylvia Gütz. Sie ist Pneumologin, Chefärztin der ersten inneren Med am Leipziger Elisabeth-Krankenhaus und Co-Koordinatorin der S3-Leitlinie Lungenkarzinom. Vielleicht kennt ihr sie auch noch aus unserer Episode zum Lungenkarzinom aus dem Januar 2024. Dr. Gütz, vielen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind ja Pneumologin, das heißt, Sie werden einen gewissen Bias haben und wahrscheinlich auch ein bisschen auf Ihr Fach gucken. Wir wollen uns aber ganz allgemein auch paraneoplastische Syndrome heute anschauen. Vielleicht können Sie uns ja zu Beginn den Begriff zunächst mal definieren.
Also ein paraneoplastisches Syndrom ist grundsätzlich so ein Überbegriff für Symptome oder auch klinische Befunde, die im Zusammenhang mit malignen Tumorerkrankungen auftreten, aber die nicht direkt durch die Tumorinvasion oder das Vorwachsen der Metastasen verursacht sind.
Kommen die häufig vor?
In der Literatur schwankt man zwischen 7 und 15%. Also wir könnten sagen, so im Schnitt 10% der malignen Tumoren entwickeln tatsächlich auch paraneoplastische Syndrome. Aber es ist auch sehr abhängig vom Primärtumor selbst.
Was sind denn typische Tumoren, bei denen sehr häufig paraneoplastische Syndrome auftreten?
Also in der pneumologischen Onkologie haben wir das tatsächlich relativ häufig, vor allen Dingen bei den kleinzelligen Lungenkarzinomen. Wir haben aber durchaus auch bei nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen paraneoplastische Syndrome. Die gibt es aber grundsätzlich bei jeder anderen Tumorerkrankung auch, zum Beispiel gar nicht so selten auch bei gynäkologischen Tumoren.
Ja, Mama ist ziemlich häufig, ne? Bei den Männern entsprechend Prostatakarzinom, außerdem häufig auch Leukämien, Lymphome, das hepatozelluläre Karzinom macht's, die Niere, also das Nierenzellkarzinom und heutzutage eher selten, aber auch eins, das häufiger mit paraneoplastischen Syndromen einhergeht, das Magenkarzinom. Warum sind denn diese Syndrome so klinisch bedeutsam?
Ja, das sind für sich mitunter tatsächlich Erscheinungen, die lebensbedrohlich sein können. Also Beispiel wirklich Elektrolytveränderungen beim SIADH, eine schwere Hyponatremie kann letztendlich einen lebensbedrohlichen Zustand hervorrufen. Die schwere Hyperkalzämie kann das und von den neurologischen paraneoplastischen Syndromen mal ganz zu schweigen. Auch da sind Krankheitsbilder möglich, die den Patienten erheblich beeinträchtigen können. Und mitunter gehen diese Syndrome tatsächlich der Tumorentstehung über Monate, zum Teil auch über Jahre voraus. Also unter Umständen könnte man tatsächlich den bis dahin okkulten Tumor diagnostizieren, wenn das paraneoplastische Syndrom erkannt wird. Und es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es grundsätzlich so ist, dass das Ausmaß der Tumorerkrankung und die Schwere des paraneoplastischen Syndroms nicht immer korrelieren.
Okay, also ein besonders schweres paraneoplastisches Syndrom kann auch von einem besonders kleinen Tumor ausgelöst werden. Wir wollen uns ja heute anschauen, welche es gibt und so einen kleinen Überblick verschaffen, dass es einem vielleicht dann auch gelingt, die vielleicht auch in der hausärztlichen Praxis oder wo auch immer zu enttarnen. Lassen Sie uns doch da vielleicht einmal auf die verschiedenen Syndrome schauen. Gibt es denn da so etwas wie eine etablierte Klassifikation?
Im Prinzip können paraneoplastische Syndrome praktisch jedes Organsystem betreffen und dementsprechend teilt man sie auch ein in endokrine paraneoplastische Syndrome, hämatologische, neurologische, dermatologische, kollagenose, vaskulitische, renale, koagulopathische, skeletale, metabolische und konstitutionelle paraneoplastische Syndrome. Letztere, gerade die konstitutionellen, da kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, Kachexie, Fatigue, Fieber, das sind natürlich auch multifaktorielle Syndrome, aber die Paraneoplasien spielen da durchaus auch eine nicht unerhebliche Rolle.
Ja, das finde ich ganz interessant, weil ich denke, wenn man an paraneoplastische Syndrome denkt, dann hat man schnell sowas wie das Lambert-Eaton-Syndrom oder so im Kopf, kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen, aber so ganz allgemeine paraneoplastische Begleiterscheinungen, B-Symptomatik, Tumorkachexie, Hyperthermie, Thrombosen, das gehört schon auch dazu.
Zumindest haben die paraneoplastischen Syndrome ihren Anteil daran. Sie hatten es ja gerade gesagt, die koagulopathischen, also die Thromboembolie, das ist natürlich auch so ein multifaktorielles Geschehen, was zum Teil therapiebedingt ist. Wir haben in der Onkologie Therapien, die mit einem erhöhten thromboembolischen Risiko einhergehen. Aber auch das ist natürlich ein entscheidendes paraneoplastisches Syndrom. Da kennen wir auch die Ursachen. Und gerade beim Lungenkarzinom spielen die bis zu 20% der Fälle doch eine erhebliche Rolle und stellen ein erhebliches Risiko für die Patienten dar.
Und dann haben wir es gerade gehört, sie können auch eigentlich jedes Organsystem betreffen. Gibt es trotzdem so etwas wie allgemeine pathophysiologische Grundlagen?
Es gibt verschiedene Mechanismen. Also zum einen immunologische. Das heißt, es werden entweder Antikörper ausgebildet. Bei den neurologischen paraneoplastischen Syndromen ist das häufig der Fall. Da finden wir in über 80% der Fälle solche Anti-HU-Antikörper. Es gibt aber auch zellmediierte paraneoplastische Syndrome, das heißt zytotoxische T-Zellen, die gegen Tumorzellen gerichtet sind, attackieren auch gleiche oder ähnliche Antigene in normalen Körperzellen. Das ist die eine Variante. Es gibt aber auch nicht-immunologische, die durch die Produktion von Hormonen, hormonähnlichen Peptiden oder Zytokinen verursacht wird.
Wir wollen uns ja heute die häufigsten anschauen und dann auch idealerweise welche, die man rausfischen und erkennen kann. Lassen Sie uns doch mit den Thrombosen starten. Die sind ja sehr häufig. Es kommt zu einer Überexprimierung von Tissue-Faktor. Es kann zu einer Aktivierung von Faktor 10 über das Tumorgewebe kommen. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Denken Sie denn bei jeder Thrombose oder bei einem thromboembolischen Ereignis direkt an eine mögliche maligne Ursache?
Grundsätzlich sollte man das tun, allerdings in Abhängigkeit vom Alter des Patienten. Patienten, die unter 50 sind und bei denen eine Ursache, wie zum Beispiel ein kürzlich zurückliegender Unfall mit einer Beinfraktur oder eine sehr, sehr lange Flugreise etc., die üblichen Verdächtigen oder bei jungen Frauen die Pille, da sollte man nach einer Gerinnungsstörung schauen. Bei allen anderen Patienten, das heißt bei den Patienten über 50, bei denen eine Ursache für das thromboembolische Ereignis nicht klar auf der Hand liegt, sollte man eigentlich auch immer eine Tumorerkrankung ausschließen. Und das machen wir tatsächlich auch.
Das heißt dann gezielte Anamnese, körperliche Untersuchung, gegebenenfalls weiterführende, bildgebende Diagnostik?
Ja, bei Patienten über 50, die noch keine gastrointestinale Vorsorgeuntersuchung hatten, natürlich dann durchaus auch Gastroskopie, Koloskopie. Bei Frauen würde man natürlich eine gynäkologische, bei Männern eine urologische Vorsorgeuntersuchung erfragen. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre in der kürzeren Vergangenheit, dann würde man das natürlich anschieben. Unter Umständen muss man immer auch mal den Körper durch ein CT screenen. Also über 50, keine klar erkennbare Ursache für eine Thrombose oder für eine Embolie, Lungenembolie, sollte eigentlich immer eine Diagnostik in Richtung Malignom oder Malignomausschluss nach sich ziehen.
Dann werfe ich jetzt einfach mal so einen Begriff, so ein paraneoplastisches Syndrom in den Raum, das Trousseau-Syndrom.
Ja, das Trousseau-Syndrom ist auch eins, was praktisch in die koagulopathische Gruppe von paraneoplastischen Syndrom fällt. Dabei haben wir so eine Phlebitis salterns oder auch Thrombophlebitis migrans, die sich praktisch auf oberflächliche Venen bezieht, eine Entzündung mit wechselnden Lokalisationen.
Was ja dann durchaus sehr eindrücklich sein kann, diese springende, immer an anderen Orten wiederkehrende Thrombophlebitis. Lassen Sie uns weitergehen. Was sehen Sie sonst noch häufig in Ihrer täglichen klinischen Praxis?
Also in der pneumologischen Onkologie sehen wir die Hyperkalzämie. Die sehen wir tatsächlich häufiger beim nicht-benzelligen Lungenkarzinom und da vor allen Dingen bei den Plattenepithelkarzinomen häufiger als bei Adenokarzinomen und am seltensten tatsächlich bei den kleinzelligen Karzinomen. Aber auch die Hyperkalzämie ist für den Patienten unter Umständen eine erhebliche Belastung und eine lebensbedrohliche Situation.
Und ich finde gemeinerweise, wenn dann da so ein Calciumwert von 3,5 Millimol pro Liter steht, das sieht ja immer nach nicht so wahnsinnig viel aus, ne? Aber dann ist es akut lebensbedrohlich, dass man das wirklich auf dem Schirm hat. Ab 3,5er Calcium, da ist richtig Notfall, ne? Da ist Eile geboten. Wer da nochmal nachhören will, wir haben eine Podcast-Episode zur Hyperkalzämie mit Dr. Ingo Krenz und da sprechen wir eben auch über tumorinduzierte Hyperkalzämien. Wir sprechen über paraneoplastisch gebildetes Parathormon-related Peptide, dass das eben machen kann und das tritt ja insbesondere beim Lungenkarzinom auf, aber auch bei Nierenzellkarzinomen, bei Ovarialkarzinomen. Da ein Link in den Shownotes, falls ihr nochmal nachhören wollt. Der nächste Punkt und auch so ein Thema, ja, das mit vielen Fragezeichen häufig versehen ist, SIADH.
Ja, das ist häufig, vor allen Dingen beim Kleinzeller. Und da muss man sagen, auch da ist es durchaus so, dass wir Patienten aufnehmen mit einem sehr niedrigen Natriumspiegel. Und wenn da keine erkennbare Ursache vorliegt, wie HCT in der Medikation, auch dann sollte man nach einer Tumorerkrankung suchen und gar nicht so selten finden wir dann tatsächlich auch vielleicht noch im Einklang mit anderen Risikofaktoren wie einem starken Rauchen ein kleinzelliges Karzinom im CT.
Finde ich auch so ein bisschen schwierig, ne? Hyponatremien sind so häufig im Labor, man sieht die ja eigentlich permanent, dass man da dann eben auch bei entsprechender Klinik und Anamnese auch dran denkt, dass das vielleicht ein SIADH ist, das durch einen Kleinzeller verursacht wurde. Das SIADH, aber eigentlich alle Störungen im Salz- und Wasserhaushalt, werfen ja sehr häufig Fragen auf. Wenn das bei euch auch so ist, wir haben jetzt eine klasse neue Online-Fortbildung, wo genau darauf eingegangen wird, Störungen im Salz- und Wasserhaushalt. Bis zum 10.09.25 gibt es da noch einen Frühbucherrabatt von 20%. Wenn ihr die Episode jetzt aber später hört, habe ich immerhin noch einen Rabattcode für euch, 10%. In den Shownotes findet ihr den. Dann passt das auch mit dem Salz- und Wasserhaushalt. Also bei Hyponatremie und entsprechender Klinik denken wir an den Kleinzeller, SIADH.
Also tatsächlich ist es die häufigste Ursache für das SIADH.
Und unterscheidet sich dann das SIADH von nicht malignen Formen? Also rauschen die dann besonders schnell runter oder langsam zum Beispiel?
Also es ist sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Wir haben Patienten mit einem sehr niedrigen Natriumspiegel, wo man vermuten muss, dass es schon eine gewisse Gewöhnung haben, weil das relativ wenig symptomatisch ist. Wir haben aber auch tatsächlich schon Patienten gehabt, die schwerst beeinträchtigt waren, vor allen Dingen durch Verwirrtheitszustände, also bis hin fast zu komatösen Zuständen, die möglicherweise dann eben relativ akut in diese Situation gerutscht sind.
Und wenn wir beim Blick auf die Elektrolyte bleiben, es kann auch eine Hypokalämie auffallen, ne? Auch ein Cushing-Syndrom ist ja gar nicht so selten als paraneoplastisches Syndrom.
Ja, zumindest eine Ektope-ACTH-Sekretion in bis zu 50% aller Lungenkrebspatienten, wobei das fast ausschließlich die kleinzelligen Karzinome betrifft. Was allerdings sicherlich die gute Nachricht ist, nicht alle Patienten entwickeln tatsächlich ein Cushing-Syndrom und ehrlicherweise die wenigsten tatsächlich ein komplettes Cushing-Syndrom. Aber was wir eben sehr häufig haben, was uns ja durchaus dann auch in der Therapie beeinflusst oder was zumindest ein strengeres Therapiemonitoring erforderlich macht, dass wir eben eine Hyperglykämie haben Und die hohen Zuckerwerte, die sind ja schon so ein bisschen problematisch, weil wir Chemotherapien haben, die wir mit Dexamethason begleiten und dann natürlich wirklich auch die Patienten einfach besser monitoren und zum Teil für die Zeit der Therapie dann auch entsprechend antidiabetisch behandeln müssen.
Da also auch der Blick aufs Labor, natürlich auch der klinische Blick. Es gibt ja aber auch richtige Blickdiagnosen, ne? Paraneoplastische Erkrankungen zum Beispiel, wenn man auf die Haut schaut.
Ja, na, zum Beispiel die Acanthosis nigricans, wobei auch die natürlich nicht ganz spezifisch ist oder nicht pathognomonisch für eine maligne Tumorerkrankung, aber eben als paraneoplastisches Syndrom auftreten kann. Da haben wir so symmetrisch vorkommende, schmutzig braune bis graue, warzenartige Hautveränderungen, die vor allen Dingen im Bereich der Achselhöhlen, im Bereich von Gelenkbeugen, im Nacken, in der Leistengegend auftreten können, die ganz offensichtlich durch TGF-Alpha verursacht werden, was dort bei den Patienten überexprimiert wird.
Und das ist eben so auch ganz typisch, ne, für eine paraneoplastische Genese. Da muss man dann unbedingt dran denken. Wir haben da auch Bilder zu bei uns in Amboss. Kann ich einen Link in die Shownotes setzen. Da seht ihr dann auch andere dermatologische Phänomene. Was ich ganz irre da immer finde, ist dieses Erythema gyratum repens, das ja wirklich aussieht wie so eine Holzrinde. Da hat man dann so richtige Erytheme, die so eine Holzmaserung haben. Also sehr eindrückliche Bilder, kann ich euch nur empfehlen, die einmal anzuschauen. Was haben Sie noch für uns in petto, Frau Dr. Götz?
Naja, die skeletalen Syndrome, also zum Beispiel Trommelschlägelfinger, natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Differentialdiagnosen möglich. Trommelschlägelfinger haben wir in der Pneumologie ja zum Beispiel auch bei chronischer Hypoxämie. Bis hin dann zum Marie-Bamberger-Syndrom, also eine pulmonale hypertrophe Osteopathie, die eben auch die langen Röhrenknochen involviert und dann durchaus mit erheblichen Schmerzen verursacht sein kann. Das Vollbild sehen wir jetzt nicht so häufig, die Trommelschlägelfinger relativ oft.
Ich denke, Trommelschlägelfinger, Urglasnägel, das sagt jetzt jedem etwas, aber Sie sagten es gerade, es sind auch die langen Röhrenknochen involviert. Da kommt es ja zu periostalen Veränderungen. Was schildern da die Patientinnen und Patienten?
Also eine schmerzhafte, symmetrische Arthropathie, die vor allen Dingen die Sprung- und die Hüftgelenke betrifft und die distalen Extremitäten, das heißt Tibia, Fibula, Radius, Ulna. Die Patienten beschreiben in den langen Röhrenknochen so einen ganz tief sitzenden, dumpfen Schmerz als Folge dieser, ja, letztendlich Entzündung im Periost.
Und die ist bilateral und deswegen haben wir es auf beiden Seiten. Also wenn das zusammentrifft, die Urglasnägel, die Trommelschlägelfinger, diese dumpfen Schmerzen, vielleicht diese arthritischen Beschwerden, die Sie da geschildert haben, dann ans Pierre-Marie-Bamberger-Syndrom denken. Wie häufig ist denn das überhaupt?
Das ist gar nicht so selten. Das heißt, das Vollbild, das Marie-Bamberger-Syndrom, sehen wir nicht so häufig, aber die Trommelschlägelfinger schon. Und wenn man wirklich darauf achtet, bei der klinischen Untersuchung der Tumorpatienten, würde ich fast sagen, sind es auch fast 20% der Patienten, die betroffen sind.
Okay, so viel zum Pierre-Marie-Bamberger-Syndrom. Gerade bei den paraneoplastischen Syndromen ist es ja so, da gibt es relativ viele Eigennamen. Das kann man jetzt finden, wie man will. Eine wirkliche Erinnerungsstütze ist es meistens nicht, was sich hinter dem Syndrom verbirgt. Deswegen werfe ich jetzt einfach einen weiteren Namen in den Raum und wir gucken uns dann zusammen an, was es damit auf sich hat. Das Lambert-Eaton-Syndrom.
Ja, also das Lambert-Eaton-Syndrom ist so eins der neurologischen paraneoplastischen Syndrome und bei den Lungenkarzinomen finden wir Lambert-Eaton-Syndrom nahezu ausschließlich beim kleinzelligen Karzinom. Aber das gibt es auch bei anderen Entitäten, zum Beispiel beim Prostatakarzinom oder auch bestimmten Lymphomen.
Wie entsteht das Syndrom?
Das wird verursacht durch eine kreuzreaktive Immunantwort auf die Tumorerkrankung. Das heißt, es werden Antikörper gebildet. Das sind Antikörper gegen spannungsabhängige Calciumkanäle.
und das führt dann zu einer verminderten Ausschüttung von Acetylcholin, was dann relativ ähnlich aussieht, klinisch wie eine Erkrankung, wo es Autoantikörper gegen postsynaptische Acetylcholin-Rezeptoren gibt, der Myasthenia gravis. Wie können wir die also abgrenzen klinisch vom Lambert-Eaton-Syndrom?
Also die Patienten haben dann typischerweise eine Schwäche in der unteren Extremität, aber im Vergleich oder im Gegensatz zur Myasthenie, die Kraft nimmt nach Anstrengung zu, was ja bei der Myasthenie nun anders ist.
Also diese proximale Schwäche haben beide.
Ja.
Genau, und jetzt beim Lambert-Eaton, da wird das dann besser, wenn die sich wiederholt anstrengen. Fällt dann auch deutlich ab, aber es wird erstmal besser. Und bei der Myasthenie sehen wir das nicht. Dafür aber viel häufiger Augenmuskelprobleme, also Ptosis, Diplopie, die kommen ja dann erst ziemlich spät beim Lambert-Eaton-Syndrom.
Ja, so ist es.
Okay, und das sind jetzt einigermaßen spezifische Symptome, aber gerade bei den neurologischen paraneoplastischen Syndromen gibt es ja ziemlich häufig welche mit sehr, sehr unspezifischen Symptomen. Das ist ja eine wirkliche Schwierigkeit der neurologischen.
Das ist richtig. Und gerade auch bei den neurologischen paraneoplastischen Syndromen ist es so, dass die zum Teil lange Zeit vor Manifestation der Tumorerkrankung auftreten und dann für die Patienten eine Odyssee hervorrufen, bis dann irgendwann die Tumordiagnose gestellt wird. Wenn man das wüsste, aber ich denke fast oder hoffe natürlich, dass die Neurologen das auf dem Schirm haben, dann Antikörper zu bestimmen, die auf die Tumorerkrankung hindeuten, dann kann man möglicherweise den Patienten viele Irrläufe ersparen.
Das sind dann diese Anti-Hu, Anti-Jo, Anti-Ri-Antikörper und wie die alle heißen. Und ich finde das relativ interessant. Also auch hinter so völlig unspezifischen und häufigen Symptomen, die man ja häufig in der Praxis sieht, Sensibilitätsstörungen, Ataxie, irgendwie eine Gangunsicherheit, Dysdiadochokinese, ein Tremor, da kann dann auch sowas dahinter stecken wie eine paraneoplastische Kleinhirndegeneration oder es gibt ja auch Zustand nach paraneoplastischer Enzephalitis. Also da kann es auf jeden Fall ratsam sein, im eigenen differenzialdiagnostischen Baum auch mal kurz nachzudenken, könnte hier ein paraneoplastisches Syndrom vorliegen.
Das ist sicherlich auch die große Krux an paraneoplastischen Syndromen, dass natürlich viele nicht so spezifisch oder gar pathognomonisch sind, dass ihr Auftreten ganz eindeutig auf eine Tumorgenese hindeutet, sondern dass wir natürlich häufig zahlreiche Differentialdiagnosen haben, die abgeklärt, ausgeschlossen werden müssen, bis man tatsächlich auf die Diagnose paraneoplastisches Syndrom kommt.
Und was man natürlich sagen muss, wenn jetzt noch keine Krebsdiagnose steht, ist es natürlich viel schwerer, aus einem Bottom-up-Ansatz auf die paraneoplastische Genese zu kommen, als wenn jetzt schon eine Tumorerkrankung im Raum steht und man weiß, ach, das könnte jetzt hier passen als paraneoplastisches Syndrom.
Definitiv.
Und was machen Sie, wenn Sie jetzt einen ganz hochgradigen Verdacht auf ein paraneoplastisches Syndrom haben, aber kein dazu passendes Malignom oder keine passende maligne Genese finden?
Die Situation ist ja gar nicht so selten. Wir hatten ja eingangs schon drüber gesprochen, dass wir grundsätzlich bei Patienten mit thromboembolischen Ereignissen, die sich nicht erklären lassen, einen Tumor ausschließen müssen. Da ist sicherlich die Wahrscheinlichkeit, wenn wir keinen Tumor finden, dann auch nicht so extrem hoch. Anders ist es vielleicht, wenn wir tatsächlich Anti-Hu-Antikörper nachweisen, ohne dass wir einen Tumor finden. Aber natürlich, wenn wir einen Patienten haben, bei dem wir zum Beispiel einen hochgradigen Verdacht haben, dass es sich um ein paraneoplastisches Syndrom handelt und es gibt keine Kontraindikation, dann machen wir schon tatsächlich auch ein CT vom Kinn bis zum kleinen Becken.
Ja, ist insgesamt eine schwierige Situation natürlich dann.
Ja, ich meine, viele der Syndrome sind eben zwar typisch, wenn sie im Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung auftreten oder relativ typisch, aber haben eben auch eine ganze Reihe von möglichen Differentialdiagnosen. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen ein Dilemma, wenn wir natürlich auch wissen, dass ein Patient möglicherweise das paraneoplastische Syndrom Monate bis Jahre vor dem Ausbruch der Erkrankung entwickelt, dann gibt es bisher meines Erachtens noch keine guten Algorithmen, dass man sagt, so ein Patient sollte dann tatsächlich auch einmal im Jahr wenigstens klinisch und möglicherweise auch bildgebend untersucht werden.
Ja, zumindest für die neurologischen paraneoplastischen Syndrome gibt es diesen PNS-Care-Score, anhand dessen dann bestimmt werden kann, wie wahrscheinlich ein paraneoplastisches Syndrom vorliegt. Aber jetzt einen definitiven Handlungsalgorithmus, der sich daraus ergibt, kenne ich jetzt auch nicht. Wenn euch da was bekannt ist, schreibt es uns doch gerne. Ich setze das dann in die Shownotes. Wenn wir jetzt Richtung Therapie gehen, wir haben es jetzt schon gehört, völlig unterschiedliche Organsysteme können betroffen sein von paraneoplastischen Syndromen. Gibt es dennoch so etwas wie allgemeine therapeutische Handlungsempfehlungen?
Es gibt paraneoplastische Syndrome, die sofort eine Therapie benötigen. Also zum Beispiel eben der Ausgleich der Elektrolyte bei einer schweren Hyponatremie im Rahmen eines SIADH oder die Senkung des Kalziumspiegels bei der schweren Hyperkalziämie. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Therapie der Grunderkrankung der wesentliche Ansatz ist, auch das paraneoplastische Syndrom zu beseitigen.
Und gibt es Zahlen dazu, wie sich das Auftreten eines paraneoplastischen Syndroms auf die Prognose auswirkt?
Also es gibt doch Hinweise aus großen Analysen, dass zum Beispiel das Auftreten eines SIADH prognostisch eher ungünstig ist. Dass zum Beispiel, darüber hatten wir ja auch gesprochen, die ektope ACTH-Sekretion ein schlechteres Ansprechen auf die Chemotherapie nach sich zieht. Auf der anderen Seite, auch darüber hatten wir ja gesprochen, das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom eher mit einer günstigeren Prognose assoziiert zu sein scheint.
Und kommt es auch vor, dass paraneoplastische Syndrome fortbestehen, obwohl die zugrunde liegende Krankheit eigentlich gut therapiert ist? Also sagen wir zum Beispiel mal, wir haben einen Patienten mit einem kleinzelligen Lungenkarzinom, der hatte über dieses kleinzellige Lungenkarzinom ein SIADH entwickelt, dann wurde er behandelt. Sagen wir mal, es ist einer von denen, wo es gut funktioniert hat. Sagen wir, der lebt jetzt schon 6 Jahre seit Erstdiagnose. Kann es dann sein, dass das SIADH einfach fortbesteht, obwohl die Grunderkrankung eigentlich gut therapiert ist?
Also ich habe ehrlicherweise einen Patienten mit SIADH bisher noch nicht über so lange Zeit begleiten können.
Ach, tatsächlich.
Möglicherweise eben tatsächlich, weil es ein ungünstiger Prognosefaktor ist. Was wir tatsächlich beobachtet haben, natürlich bessert sich die Symptomatik und es bessern sich auch die Elektrolyte unter der Therapie. Aber gerade Patienten, die wir zum Beispiel mit Tolvaptan behandelt haben, hatten häufiger auch nie die Situation, dass wir das komplett absetzen konnten. Wir konnten die Dosis reduzieren oder konnten es intermittierend verabreichen, aber wir haben Patienten, da kommen wir letztendlich nie zu einer Situation, auch bei gutem Ansprechen, wo wir beispielsweise auf das Vaptan verzichten können.
Und wenn man sich ansieht, dass der Kleinzeller mittlerweile ja selbst noch bei Limited Disease noch eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 20-30% hat, dann spricht das natürlich schon Bände, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie mit einem einhergehenden SIADH das noch nie erlebt haben, dass jemand dann so lange überlebt. Das unterstreicht dann ja schon nochmal sehr eindrücklich, was Sie hinsichtlich der Prognose gesagt haben. So, wir haben viel gehört heute. Ich fasse die wichtigsten Informationen der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Paraneoplastische Syndrome sind bestimmte Befundkonstellationen, Symptomkonstellationen, die in Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung auftreten. Dabei geht es aber nicht um eine Tumorinvasion oder eine Metastasenbildung. Die Syndrome bestehen neben den Malignomen, also paraneoplastisch. In etwa 7-15% der Fälle gehen Malignome mit einem paraneoplastischen Syndrom einher, besonders häufig beim Lungenkarzinom. Hier ist vor allem das kleinzellige Lungenkarzinom zu nennen. Ansonsten sind die aber auch häufig bei Mama-, Prostata-, Pankreaskarzinomen oder zum Beispiel auch bei Leukämien und Lymphomen. Die Pathogenese ist sehr unterschiedlich. Die Tumoren können beispielsweise hormonähnliche Substanzen sezernieren oder es kommt zu einer Antikörperbildung gegen die Tumorzellen, die dann aber mit gesundem Gewebe kreuzreagieren. Entsprechend ist die Bandbreite an paraneoplastischen Syndromen sehr groß. Zu den paraneoplastischen Allgemeinsymptomen zählen zum Beispiel die B-Symptomatik, nachtschweißerhöhte Temperatur, Tumorkachexie, aber auch eine erhöhte Thromboseneigung. Bei letzterer denken wir insbesondere, wenn wir springende Thrombophlebitiden sehen, also Thrombophlebitis saltans, an das Trousseau-Syndrom. Insgesamt sollten wir aber bei allen Patientinnen und Patienten über 50 mit unklarer Thrombose oder unklarer Embolie an ein malignes Geschehen denken. Einige paraneoplastische Syndrome wirken sich auch auf die Elektrolyte aus. Sehr häufig sehen wir beispielsweise eine Hyperkalzämie, verursacht durch die Bildung von Parathormon-related Peptide. Die tritt typischerweise bei nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen auf, beim Plattenepithelkarzinom etwas häufiger als beim Adenokarzinom, außerdem aber auch bei Nierenzellkarzinomen und Ovarialkarzinomen. Wir sehen Hyperkalzämien aber auch zum Beispiel beim multiplen Myelom oder bei Knochenmetastasen. Nochmal ein kleiner Hinweis, Vorsicht. Bei Calciumwerten ab 3,5 Millimol pro Liter haben wir es mit einem lebensgefährlichen Notfall zu tun. Auch das SIADH können wir anhand von Elektrolytverschiebungen sehen. Hier sehen wir natürlich die Hyponatremie im Labor. Klinisch ist das ja häufig nicht so auffällig, wenn dann mit neurologischen Symptomen. Das SIADH sehen wir vor allem beim Kleinzeller und da ist das auch ein negativer prognostischer Faktor. Wir sehen ektope ACTH-Sekretionen als paraneoplastische Syndrome. Die sind auch häufig, vor allem beim kleinzelligen Lungenkarzinom wieder mal. Es kommt dabei aber eher seltener zu einem kompletten Cushing-Syndrom. Wir sehen eher mal eine Hyponatremie und oder eine Hyperglykämie. Das kann hier also ein Hinweis sein. Per Blickdiagnose können wir dermatologische Paraneoplasien erkennen. Hier ist vor allem die Acanthosis nigricans zu nennen. Da haben wir symmetrische Hyperpigmentierungen, vor allem im Bereich der Achselhöhlen. Die können aber auch in den Gelenkbeugen auftreten, im Nacken, in der Leistengegend. Schaut euch hier am besten die Bilder auf Amboss an. Da ja, finde ich bei Dermabefunden eigentlich immer am praktischsten. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Dann auch per Blickdiagnose sind ja Trommelschlegelfinger zu erkennen. Wenn Betroffene gleichzeitig auch über symmetrische, tiefsitzende Schmerzen in den Extremitäten klagen oder auch über arthritische Beschwerden, dann können wir ans Pierre-Marie-Bamberger-Syndrom denken. Das tritt vor allem beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom auf. Häufig sieht man aber auch nur Trommelschlegelfinger. Hier also trotzdem dran denken, dass das auch mal paraneoplastisch bedingt sein könnte. Bei den neurologischen paraneoplastischen Syndromen haben wir das Lambert-Eaton-Syndrom besprochen. Das ist relativ ähnlich zur Myasthenia gravis. Wir sehen proximal betonte Schwächen der Extremitäten. Klinisch kann man aber auf eine Besserung nach Anstrengung achten. Die sieht man beim Lambert-Eaton-Syndrom, bei der Myasthenie eher nicht. Außerdem treten Doppelbilder, Ptosis und Schluckstörungen seltener und meistens auch erst später im Krankheitsverlauf auf beim Lambert-Eaton-Syndrom. Bei der Myasthenie sehen wir die ja sehr früh und häufig. Außerdem ist zu den neurologischen paraneoplastischen Syndromen zu sagen, dass sie sich auch sehr allgemein präsentieren können, zum Beispiel durch eine Dysdiadochokinese, ein Tremor oder eine Ataxie und mitunter gehen sie dann dem manifesten Malignom auch Jahre voraus. Hier kann also gerade bei Betroffenen, die über eine lange Odyssee klagen, vielleicht auch eine richtig dicke Akte mitbringen, es sinnvoll sein, einmal drüber nachzudenken, ob hier vielleicht neurologisches paraneoplastisches Syndrom vorliegen könnte. So, das war trotz der verhältnismäßig kürzeren Episode nicht wenig heute. Ich hoffe, einige der Syndrome sind wieder etwas präsenter. Frau Dr. Gütz, gibt es denn Ihrerseits noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also das Schwierigste ist ja tatsächlich, dass es in der Regel keine pathognomonischen Veränderungen sind, sondern es sind Symptome, die durch andere Erkrankungen natürlich in ähnlicher oder sogar gleicher Weise verursacht sein können. Aber wenn wir eben keine anderen Ursachen finden, eben durchaus die Folge einer Tumorerkrankung sein können. Und daran muss man einfach denken, wenn man für bestimmte Krankheitszustände, Symptome keine andere Ursache findet und sie gehören in diese Gruppe der paraneoplastischen Syndrome, dass man dann eben tatsächlich dranbleibt und nach einer Tumorerkrankung sucht.
Sagt Dr. Silvia Gütz, Pneumologin und Co-Koordinatorin der S3-Leitlinie Lungenkarzinom. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, dass Sie mich eingeladen haben.
Immer wieder gerne und ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann drückt doch vielleicht auf Abonnieren und empfehlt den Amboss-Podcast weiter. Ansonsten kann ich hier auch nochmal hinweisen auf unsere wirklich klasse neue Fortbildung zum Thema Salz- und Wasserhaushalt. Ein Link in den Shownotes. Wie gesagt, es gibt auch einen Rabattcode, falls ihr diesen Podcast nach dem 10.09. anhören solltet und der Frühbucherrabatt schon abgelaufen ist. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, dann probiert es einfach mal aus. Man kann es ja auf dem Desktop nutzen oder einfach die App downloaden. Das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Ja, und ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.